bei dem Beispiel Flachdach zu bleiben, jetzt beim neuen Objekt wird dieses Elektroleitvlies online gestellt. Das heißt, das ganze Flachdach ist vernetzt und wir kriegen eine Push-up-Mail, wenn in einem Segment eine Undichtigkeit stattfindet. Da bin ich ehrlich gesagt persönlich nicht mehr geeignet dafür, dass ich mich im kleinteiligen wohnungswirtschaftlichen Bereich bewege und mich mit Einzelkäufern beschäftige.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Michael Schweiger führt seine Schweiger Group seit 25 Jahren in München, ein klassisches deutsches Familienunternehmen mit all seinen Qualitäten. Schlagzeilen hat er mit dem Centro Tesoro gemacht, die bundesweit erste Bürobestandsimmobilie, die im Zuge der Revitalisierung mit LEED Platin zertifiziert wurde. Das Gespräch mit Michael ist an manchen Stellen deshalb fast ein Deep Dive in Sachen Sanierung. Wer weiß zum Beispiel schon, dass es Technologien gibt, die auf 10 Quadratzentimeter genau Undichtigkeiten in riesigen Flachdächern per Pushmail melden. Auf jeden Fall ein lohnenswerter Exkurs in die Welt der Zukunft von Projektentwicklung. Wie kommt man auf weniger als 400 Euro Sanierungskosten pro Quadratmeter? Wie bekommt man Nebenkosten von 1,85 in einer Büroimmobilie hin? Und was hat es mit vernetzten Wasserhähnen auf sich? Ansonsten abonniert gern unseren aktuellen Newsletter unter imbocom.com. Dort zu finden sind auch unsere bundesweiten Kongresse und Fachveranstaltungen. Wir denken, ab April geht es wieder los. Und jetzt viel Spaß mit Michael Schweiger. Michael, wir sind in München, klar. Du bist Bürospezialist mit deinem Unternehmen als Entwickler. Die Spitzenmiete nach Marktberichten aktuell liegt bei ca. 39,50, 40. Im Durchschnitt liegen wir in München bei 22 Euro pro Quadratmeter. Du hast im März schon eine sinkende Miete prognostiziert, als Corona in den Markt hineinwirbelte. Wie sieht die Situation aktuell aus? Sinken die Mieten am Münchner Büromarkt? Wie ist die Lage?
Ja, die Lage stabilisiert sich langsam. Die ersten Ungewissheiten sind, glaube ich, vor lauter Nervosität am Markt beglichen. Man erkennt, dass es auch weitergeht. Wir müssen wirtschaftlich wieder weiter anschieben. Und insofern, wir erfahren wieder mehr Anfragen. Und trotz Corona haben wir in einem anderen Objekt zum Beispiel die Frühvermietung herbeigeführt.
Okay. Aber die Bautätigkeit im Bürosegment hat doch spürbar nachgelassen. Oder wie schaut es aus?
Neubauprojekte werden sicherlich verhalten gerade. Bestehende, laufende Projekte werden fortgeführt.
Ist das ein Trend, der anhalten wird? Haben wir einen echten Knick am Büromarkt oder ist das eine temporäre Angelegenheit?
Das ist eine temporäre Angelegenheit. Ich denke, sofern wir mit dem Thema Corona anders wieder umgehen, sofern wir da eine Sicherheit erfahren, dass wir wieder am normalen Wirtschaftsleben und Gesellschaftsleben teilnehmen können, wird es auch da wieder dynamisch weitergehen.
Du hast bei anderer Gelegenheit gesagt, Unternehmen werden in Zukunft nicht mehr um jeden Preis eine innerstädtische Bestlage anmieten müssen, um Fachkräfte zu gewinnen. Wie kommst du zu der These?
Ja, es wird sich immer mehr entwickeln, dass man urbaner wohnt. Arbeitsstätte, Wohnstätte rücken zusammen. Und insofern ist es nicht mehr unbedingt erforderlich, dass ich in den Bestlagen bin, sondern dass ich ein attraktives Angebot für meine Mitarbeiter habe, wo sie gut anbinden können, wo sie in welcher Mobilität sie auch eben aufgestellt sind, entspannt zur Arbeitsstätte kommen und ein attraktives Flächenangebot auch dem Arbeitnehmer anbieten kann, wo er sich nicht nur mit dem Unternehmen identifiziert, sondern sich auch persönlich und auch wohlfühlt während der Arbeit.
Und bei anderer Gelegenheit hast du die These in den Raum gesetzt, dass Neubauten, gerade Büroneubauten, in Zukunft nicht mehr so stark im Blick stehen werden wie Revitalisierung. Ja. Ist das jetzt sozusagen eine sehr exklusive Wahrnehmung, weil du dich hauptsächlich um Revitalisierung kümmerst? Oder was ist der Kern an dieser These?
Für mein Dafürhalten ist es unsere gesellschaftliche Verantwortung, dass wir kennen es von anderen Produkten, dass wir nicht in der Wegwerfgesellschaft mehr leben, im Sinne von, wir vernichten Energie, wir vernichten Ressourcen, abreißen, neu bauen, sondern dass man sich Gedanken macht über Bestand, die auch ja im Stadtbild etwas schon erreicht haben, dass man hier dran denkt, wie kann man energetisch sich die Objekte verbessern, wie kann man sie veredeln, die Objekte, wie kann man nachverdichten. Und wir haben also gute Erfahrungen damit gemacht, dass man die auf den neuesten Stand bekommt.
Ist das jetzt eine Frage wirklich von einem hohen Bewusstseinsimpuls geprägt, sagen wir, dem Klimawandel Rechnung zu tragen? Oder ist das auch ein Thema, dass die Flächen schlicht und ergreifend nicht mehr da sind? Oder ist es auch eine Kostenfrage? Ist Sanieren preiswerter als Neubauen?
Wenn man es richtig angeht, ist Sanieren preiswerter als Neubau, setzt aber ein anderes Herangehen als im Neubau voraus. Natürlich, der Flächenbrand ist da, wir müssen in die Höhe gehen. Und ich halte es für eine gesellschaftliche Verpflichtung, dass wir uns über unseren Bestand Gedanken machen und den Verbrauch unserer Ressourcen.
Okay, aber sag mal, ich habe gelesen, gegenüber dem Neubau lagen die Kosten bei einer Sanierung in der Schweiger Group um 2/3 geringer oder günstiger. Also die Rede ist von weniger als 400 Euro pro Quadratmeter. Ist das korrekt?
Das ist richtig.
Und wie kriegt man das hin?
Wir haben ein anderes Konzept, wie wir herangehen. Wir arbeiten nicht vorwiegend mit Fachplanern zusammen, sondern wir haben die Ressourcen bei uns im Haus. Mhm. Wir suchen die Zusammenarbeit mit der Industrie, die uns das Optimalste anbietet. Wir sind in vielen Bereichen Referenzkunde oder Referenzpartner von großen, namhaften Herstellern, zum Beispiel jetzt die Firma Sika, mit denen wir die Dächer gemacht haben, oder Rockwool, und erfahren da auch andere Preisgestaltungen und auch andere Unterstützung, was du sonst über Fachplaner eigentlich gar nicht einkaufen kannst.
Wie muss man sich Referenzkunde sein vorstellen?
Dass wir sagen, wir wollen es differenzierter machen, wir wollen es nachhaltiger machen, wir wollen es mit einer anderen Gewährleistung, wir suchen die Kooperation mit euch, wir wollen von euch Know-how, Transfer erfahren, helft uns, und daran haben die Interesse. Sie wollen ja im Regelfall technologietragende Industrien, wollen ja nicht nur Lieferant sein, sondern sie wollen ja auch ihre Innovationen, ihre Entwicklungen auch präsenten.
Und was sind das zum Beispiel für Themen, die du anders machst, wo du Referenzkunde bist? Welche Technologien?
Also zum Beispiel bei der Flachdachabdichtung. Klassischer Fall, hat man 5 Jahre Gewährleistung, beziehungsweise mit entsprechender Verlängerung 10 Jahre. Wir haben 25 Jahre erarbeiten können. Warum? Weil uns der Hersteller empfohlen hat, eine andere Folie zu nehmen, die eine andere Belastbarkeit hat, hat uns empfohlen, dass man ein sogenanntes Elektroleitvlies drunter macht. Aufgrund dessen kann man dann bestehende Wasserschäden auf 10 Quadratzentimeter lokalisieren. Und sie haben gesagt, sie empfehlen uns Firmen. Nicht jede Firma kann auch das Produkt und auch die Gebäudeanfrage. Also haben die uns schon mal ein Portfolio nur angeboten an Firmen, arbeitet mit denen zusammen, die können in der Leistungsgruppe. Und dann stellen wir euch noch einen Verarbeitungstechniker zur Verfügung, und also vom Werk, und der die Qualität und die richtigen Verarbeitungsrichtlinien prüft, alles kostenneutral. Und dann haben wir sogar noch eine Zertifizierung über TÜV Süddeutschland bekommen, auch kostenlos. Und das war dann Garant dafür, dass wir 25 Jahre Gewährleistung erfahren haben.
Okay, also im Prinzip ist es eine Kombination aus einer hohen Fertigungstiefe im eigenen Unternehmen,
richtig? Richtig, Know-how auch.
Okay.
Fertigung, Vorplanung. Eigentlich das Größte ist die Vorplanung.
Okay. Und dann noch, ich sag mal, eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten, und dann bist du bei unter 400 Euro den Quadratmeter.
So ist es. Und natürlich ist es jetzt exemplarisch ein Beispiel, aber das musst du konsequent für jedes Gewerk, für jedes Bauteil so führen, und dann kommst du auch auf diese Ersparnis.
Was gibt es noch für Bauteile, wo du sowas gemacht hast?
Fassade arbeiten wir mit dem Hersteller Schüco zusammen. Mit Trockenbau arbeiten wir mit dem Hersteller Knauf zusammen. Also wir gehen auch mit diesen Firmen, wir schreiben nicht pro Objekt neu aus. Wir gehen mit diesen Firmen, mit unserem Ausstattungs- und Qualitätskatalog von Objekt zu Objekt. Und das ermöglicht auch im Rahmen dieser langjährigen Partnerschaft der Industrie, sich auf uns einzustellen und dass wir ein verlässlicher Partner sind und dass sie auch Technologien mit uns ausprobieren. Zum Beispiel bei dem Beispiel Flachdach zu bleiben. Jetzt beim neuen Objekt wird dieses Elektroleitvlies online gestellt. Das heißt, das ganze Flachdach ist vernetzt und wir kriegen eine Push-Up-Mail, wenn in einem Segment eine Undichtigkeit stattfindet. Das heißt, wir erfahren von einer marginalen Undichtigkeit in der Dachfläche, bevor es der Mieter im Sinne eines feuchten Fleckes erkennt.
Okay. Ist das etwas, was, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein Unternehmen wie die Schweiger Group von der Größenordnung und von der Fertigungstiefe hinbekommt, oder könnte das ein Hochtief oder ein Zyblin zum Schluss auch?
Am Ende des Tages ja. Es geht, glaube ich, um die nötige Leidenschaft.
Okay. Und warum sind die über 400 Euro?
Weil sie, denke ich, in verschiedenen Abteilungen denken, weil überall Fachplaner beschäftigt werden, also Architekt, Fachplaner, Projektsteuerer, für jeden Bereich dann wieder seine eigene Bauleitung, auch durchaus Externe dazugeholt werden, dann wieder Generalunternehmer dazugenommen werden. Das sind natürlich auch alles Kostentreiber.
Das heißt, am Ende des Tages, eines unserer großen Probleme der Kosten auf dem Bau ist über weite Strecken ein Strukturproblem sozusagen,
ja. Ja.
Okay. Ihr habt ein Gebäude gebaut, Centro Tesoro, ja, was also bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Das war, glaube ich, das erste LEED-Platin-zertifizierte Sanierungsobjekt
genau.
In Deutschland. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen. Was macht das Projekt so besonders? Was sind die Eckpunkte dort von diesem?
Die Eckpunkte eigentlich spannend. Aus einer Industriebrache haben wir ein Business-to-Business Commercial-Objekt gemacht, sei es für Retail in diesem Bereich oder sei es für innovative Büroflächen oder Light Industrial, und haben es von innen raus kernsaniert, also nicht von außen, sondern von innen nach außen, und haben, wie schon angeführt, in jedem Bereich eine sehr hohe Fertigungs- und Know-how-Tiefe reingeführt. Unser oberstes Ansinnen war, sich durch Nachhaltigkeit dieses Produkt zu differenzieren vom Markt, vor allem auch im Revitalisierungsbereich muss Architektur nicht hinten anstehen.
Okay, aber jetzt mal konkret, ja, was bedeutet Differenzierung durch Nachhaltigkeit? Was
macht wir das? Haben zum Beispiel das größte innerstädtische Photovoltaikdach.
Okay.
Wir haben Anforderungen der ENEF um über 40% überstiegen.
Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben größere Isolierstärken hergenommen. Wir haben aber auch nicht nur andere Isolierstärken hergenommen. Wir haben auch Recycle Rockwool verwendet, haben also hier mit dem Hersteller zusammengearbeitet, dass also nicht nur Recycling-Baustoffe verwendet wurden, sondern auch die Verschnitte auch wieder dem Wirtschaftskreislauf zur Verfügung gestellt wurden und gar nicht vermischt wurden mit anderen Baustoffen. Wir haben Unterflursysteme eingeführt für Müll und Mülltrennung. Die sind alle zum Beispiel gechippt, sodass es gar kein Mülltourismus mehr stattfinden kann. Wir haben aufgrund dessen haben wir zum Beispiel an dem Objekt die Müllkosten um 23.000 Euro senken können. Und der beste Müll ist eigentlich der gar nicht anfällt, sondern vermieden ist. Da brauche ich nicht über das Recycling nachdenken.
Aber was sind im Prinzip die Eckpunkte, die das Gebäude so besonders macht? Was würdest du nach vorn stellen bei dieser ganzen Entwicklung?
Die Geschlossenheit, dass wir im Grunde den Mieter alles ermöglichen, was eine moderne Bürofläche oder Logistik oder Retailfläche notwendig macht, sei es Zutrittssysteme, Alarmanlagenschaltungen, Push-up-Benachrichtigungen über Statusberichte, sei es Brandmelde, sei es Hebeanlagen, sei es Heizung, dass wir die hocheffiziente Heizung verbaut haben, dass jede Apparatur bei uns IP-gesteuert ist, so dass er im Grunde ein stabiles, aber auch ökologisch hoch, hochattraktives Produkt an Mietfläche hat. Weiter mit der, wir haben ausgehandelt mit der Stadtwerke München, die größte innerstädtische Photovoltaik-Aufdachanlage ja hier betreibt, dass zum Beispiel unsere Mieter den grünen Strom zu 10% bevorzugten Preis bekommt gegenüber dem Normalstrom. Andere Mieter hatten das zum Beispiel in ihrem Ansiedlungskatalog als Auflage, wie zum Beispiel unseren wertgeschätzten Mieter Limebike. Die laden alle ausschließlich mit grünem Strom.
Und sag mal, die Mieter, gutieren die diese Anstrengungen oder ist ihnen das letzten Endes egal?
Nein, die honorieren das schon. Und Lime hat es zum Beispiel im Pflichtenheft drin gehabt. Die durften gar nirgendwo anders anmieten. Aber andere Mieter aus dem mittelständischen Bereich, sei es Würth, sei es Rexel, Staples, schätzen das und nehmen das natürlich gerne an, dass sie hier in einer hochperformanten, aber auch nachhaltigen Immobilie angesiedelt sind.
Geht das Projekt dann an den Investor oder behältst du es im Bestand? Wie funktioniert das?
Aktuell ist es im Bestand.
Okay. Über welche Fläche sprechen wir denn überhaupt insgesamt?
Wir haben 23.000, also wir haben ja mit 19 angekauft und durch Nachverdichtung haben wir knappe 24 realisiert.
Und das klingt ja schon nach, sagen wir mal, relativ viel Aufwand bei der Sanierung dieser Immobilie. In welchen Mietbereichen landet man dann dort? Was nimmst du für Mieten dort?
Du meinst jetzt vom Quadratmeteransatz?
Genau.
Wir sind jetzt nach BGF bei 10,80 Euro und nach GIF sind wir bei 12,50 Euro.
Okay. Das rechnet sich offensichtlich,
die 10. Das rechnet sich offensichtlich, was sicherlich ein sehr hoher Faktor ist. Wir haben gegenüber dem Münchner Durchschnitt auf die Nebenkosten haben wir nicht bei GIF gerechnet, 3,85 Euro, sondern nur 1,38 Euro und nach BGF sogar nur 1,18 Euro. Das ist natürlich wettbewerbslos und wenn du hier die Gesamtmiete siehst, dann zahlt es natürlich auch auf die Gesamtmiete anständig
ein. Aber wie kann man die Nebenkosten um 2/3 senken?
Das kann man eben durch ganz konsequentes Handeln. Wir haben Höchsteffizienzpumpen, wir haben andere Heizungsventile an jedem Abnehmer, wir haben eine hocheffiziente Heizung, wir haben Kleinstdurchlauferhitzer. Das heißt, wenn man jeden Bereich, wie auch vorhin gesagt, jeden Bereich untersucht und auch nach Nachhaltigkeit auswählt, dann kommt man am Ende des Tages dazu. Und es beginnt, wie gesagt, mit dem Einbau der Gerätschaften bis hin aber auch bei der Bewirtschaftung. Siehe jetzt eben Facility Management, siehe Müllrecycling, das zahlt am Ende alles ein. Ich darf aber auch dazu sagen, ein hoher Treiber für die Nachhaltigkeit ist im Grunde das Anvertrauen an eine LEED-Zertifizierung, weil sie geben dir sehr viel vor, wo du dich eigentlich schon sauber strukturieren kannst. Viele Investoren, glaube ich, vermeiden es, weil es natürlich ein Kostentreiber erstmal ist. Aber wenn man so rangeht wie wir, dass man sich selber damit auseinandersetzt und nicht, sage ich mal, sich den Fachplanern ausgeliefert und den Unternehmern ausgeliefert fühlt, sondern dass man die Kooperation mit der Industrie hat, dann kommst du auch in den Vorteil.
Weil eigentlich bist du ja bei einer LEED-Zertifizierung in den reinen Materialkosten wieder teurer, ne? 15 bis 20.
Normal ja, aber zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Waschtischarmatur, gibt es einen Hersteller namens Shell, der hat genauso viel Spaß dabei, mit uns zusammenzuarbeiten. Der hat einen Spaß dabei, dass er uns Infrarot-Produkte verkauft, die halt nur auf Bewegung gehen und Selbstschluss. Und dann sagt er, weißt du was, da haben wir ein ganz tolles Produkt. Wir vernetzen die jetzt alle noch miteinander, weil dann hast du auch noch die Trinkwasser-Hygienespülung. Die schulden wir zwar nicht im Gewerbebereich, aber ist doch nice to have. Und wir können dann auch darüber Bewegungsdaten ziehen.
Okay, das heißt, du hast unten im Keller noch einen großen Rechner, wo alle Daten zusammenlaufen sozusagen.
Also wir haben jetzt beim Cento Tesoro, arbeiten wir mit Push-Up-Mails, die sind alle eigenständig. Aber beim neuen Bauvorhaben im Hatrium haben wir sogar einen Stammdatensurfer. der mit Glasfaser angebunden ist, und werden, das ist jetzt die nächste Challenge, in die wir gehen, eben die Digitalisierung der Immobilie, dass wir Bewegungsdaten von der Immobilie haben. Wir werden am Ende des Tages um die 1800 Daten erfahren aus dem Objekt.
Okay, und was machst du dann mit den ganzen Daten?
Das ist die nächste Frage. Es ist sicherlich interessant, was man dann als zweiten Step mit den ganzen Daten machen kann.
Hast du schon einen Plan?
Google ist damit, glaube ich, auch ganz groß geworden, oder?
Okay, gut. Na, da sind wir ja mal gespannt. Aber vielleicht noch mal kurz zurück. Du sagtest vorhin, du hast zum Beispiel eine recycelte Dämmwolle genommen.
Genau.
Ja. Das Thema graue Energie ist ja ein Riesenthema. Ja, was an Recyclingmaterial verbrauchst du alles in deinem
Wir haben Gebäude? Recyclingbeton verwendet.
Okay.
Wir haben auch die Edelputze in Recycling verwendet. Wir haben Hinterfüllmaterial im Recyclingbereich verwendet. Du musst auch nach der LEED-Zertifizierung im Grunde überall den Nachhaltigkeitskatalog und den Warenbezug dokumentieren. Du darfst nirgendwo mehr wie 600 Kilometer Anreise haben. Also da bist du schon genötigt, dass du auf Nachhaltigkeit
brauchst. Wie um alles in der Welt geht recycelter Beton?
Den stimmst du mit dem Betonlieferer ab. Der nimmt den an, schreddert den, vermischt den, wird geprüft, ist natürlich mehr Aufwand, und so wird er dir wieder angeliefert als R-Beton.
Und wir hatten uns vorhin noch über ein neues Objekt unterhalten.
Das Hatrium in Unterhaching.
Und da sagtest du, ihr könnt im Prinzip die gesamte Befensterung dort nachnutzen.
Wie funktioniert spannendes das? Spannendes Thema. Also man muss nicht um ein in die Jahre gekommenes Objekt, hier in dem Fall 35 Jahre, muss man nicht die gesamte Fassade austauschen. Wir haben hier den glücklichen Umstand, dass wir schon eine der ersten thermisch getrennten Fassaden verbaut haben. Wir haben mit einem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, hier das Fensterprüfinstitut IFT aus Rosenheim, haben wir einen Auftrag gelöst. Und die haben das untersucht und mit einer Neuverglasung der bestehenden Aluminiumfassade mit einem 3 Scheiben Isolierglas, mit anderen Klemmleisten, mit anderen Dichtleisten, schaffen wir dann den aktuellen energetischen Anspruch, sodass wir diese Fassade auch wieder LEED zertifizieren können.
Wenn du dich jetzt in München mal umblickst, wie viele Unternehmer, Entwickler, Bauunternehmen sind in dieser Intensität, in diesem Prozess? Nein. Niemand?
Nee.
Warum machen das die anderen nicht?
Weil es aufwendig ist. Also man braucht sehr viel Know-how, sehr viel Spezifikation in den eigenen einzelnen Gewerken, nicht nur in einem Bereich. Aber man braucht auch Zeit und Leidenschaft.
Okay.
Und die notwendigen Mitarbeiter, die diese Idee, dieses Know-how und diese Leidenschaft mittragen.
Das heißt, eigentlich müsstest du ein Zukunftsmodell sein, aber so richtig folgt die Branche nicht, kann man so sagen, oder?
Vielleicht habe ich nicht nur ein Leuchtturmobjekt geschaffen, sondern vielleicht auch ein bisschen eine Idee dazu.
Und sag mal, also du sagtest, ihr habt ein Unterflursystem für die Müllentsorgung installiert. Ja. Wie kommst du auf solche Ideen?
Ja, spannendes Thema. Es ist bekannt, dass man nach der Bayerischen Bauordnung für jede Mülltonne auch eine Einhausung schaffen muss. Ist jetzt architektonisch nicht so besonders sexy, insbesondere wenn man daran denkt, dass, sage ich mal, in einem Abschnitt zum Beispiel gar 15 Müllbehälter wären, 1,1 Kubikmeter, und dann nochmal eine extra Behausung stattfinden muss, was ja im Vorgartenbereich ist. Dann muss man die, auch wenn die Müllabfuhr kommt, immer vorstellen über das FM. Ist dann auch nicht so schön, wenn die da auf dem Gehweg und auf der Straße stehen. So habe ich mir Gedanken gemacht, habe dann den Kontakt zur Stadtwerke München gesucht. Und habe mit denen und insbesondere dem Hersteller dann das Projekt gestartet. Da haben wir sehr viel Kompetenz auch erfahren. Die haben uns ermöglicht, dass wir das eben über einen weiteren Anbieter eben chippen, sodass die Zugriffe gesichert sind und nur die Personenkreise diese Mülltonnen bedienen können, die auch da zugelassen sind darauf.
Okay. Und wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wie die Mieter das annehmen. Wie ist denn der Vermietungsstand jetzt im Centro
Tesoro? Wir haben beim Centro Tesoro einen Vermietungsstand von 73%. Mit einer sehr schönen und interessanten Mischung. Das ist uns auch immer wichtig bei den Objekten, dass die Firmen, die sich dort amstammen, auch wechselseitig befruchten und dass es nicht ein reiner Sportpark ist, ein reiner Büropark, sondern dass die auch untereinander eine Interaktion.
Hast du deine Formel für den Mietermix oder warum machst du den Mietermix? Ist es denn stabiler für den Ertrag oder was ist der Hintergrund?
Das ist mir stabiler. Okay. Wenn einer wegbricht, können wir nachverdichten. Und ja.
Und sag mal jetzt so nach diesen ersten Erfahrungen, ja, mit diesem preisgekrönten Gebäude, was würdest du heute anders machen? Wie sehe das ganz moderne Gebäude aus?
Spannende Frage. Ehrlich gesagt, im Sinne der Nachhaltigkeit und Ökologie würde ich nichts anders machen. Wir setzen auf die vertraute Vorgehensweise, aber auch auf die vertrauten Partner. Haben jetzt natürlich einen anderen Track und eine andere Dynamik drauf, darf ich auch sagen. Das, was wir jetzt nur machen oder sich geändert hat, ist, dass wir die digitale Komponente mit reinnehmen. Dass wir schauen, dass wir aus den Komponenten, die verbaut werden, auch Erhebungsdaten erhalten.
Okay. Wirken sich denn eigentlich die Diskussionen um neue Arbeitswelten, gerade München, Technologiestandort, auch auf die Projektentwicklung und auf deine Projekte aus?
Auf meine Projekte auf alle Fälle, weil sie von mir getrieben werden. Aber gerade in Zeiten von Corona überdenken wir die Arbeitswelten neu und die Art zu arbeiten neu. Und ich denke, das ist ein Riesenbereich, in dem wir jetzt starten.
Schlägt sich das in konkreten Mieteranforderungen nieder? Oder
ja, sagen, ja. Wir haben also konkret für das Hartrium eine Mieteranfrage. Ich gehe davon aus, dass wir die Woche den Vertrag schließen können. Die sagen, Update im Bestandsgebäude fangen wir nicht an. Stören wir nur den Betriebsablauf, wird auch so eine massive Maßnahme werden, dass wir lieber dass wir umziehen. Und die Arbeitswelten werden sich verändern. Wir werden mehr Begegnungsflächen haben. Wir wollen, der Mitarbeiter will nicht die starke Differenzierung zwischen der Wohn-, der Freizeit- und der Arbeitswelt. Das wird alles ein bisschen smoother. Das heißt, es gibt Begriffe wie Hub and Club, aber liegt jetzt auch nicht weit auseinander, dass sie eigentlich mit einem freudigen Gefühl in die Arbeit gehen und mit einem entspannten, aber erfüllten im Sinne von, ich habe was bewegt in der Firma, wieder in den Feierabend gehen.
Und sag mal, sind die Flächenanfragen, verringern sich die Flächennachfragen? Also im Sinne von, wird weniger abgemietet für die gleiche Zahl an Arbeitsplätzen oder wie ist die Entwicklung?
Wir sehen, dass eher mehr gemietet wird, um den Wohlbefinden der Mitarbeiter Rechnung zu tragen und dem Gesamtkonzept Rechnung zu tragen. Das ist denen wichtig. Die Idee ist jetzt mehr Auditorien statt Besprechungsräume. Meetingcafés statt der früheren Teeküche. Und wie gesagt, die neuen agilen Arbeitswelten lassen eben zu, dass du nicht eine so große Flächenzahl an festen Arbeitsplätzen für einen festen Mitarbeiter vorhältst, sondern dass die interaktiv verteilt werden.
Also die Fläche wächst im Prinzip nicht, aber sie schrumpft auch nicht, oder?
Sie hat eher Tendenzen zu mehr, okay. Aber nicht, weil ich sage, ich muss 85 Mitarbeiter unterbringen, sondern komm, lass uns ein bisschen mehr Aufenthaltsqualität schaffen, bisschen mehr Mitarbeiterqualität dadurch generieren. Und deswegen wird dann ein Schnaps mehr gemietet. Also ich würde jetzt sagen, so um die 20%.
Tatsache, ja. Gut, okay. Das ist natürlich eine andere Aussage als die gerade immer hochgehaltene These Homeoffice.
Homeoffice über alles, bin ich ganz bei dir. Ich glaube aber nicht, dass wir diesen radikalen Schnitt haben, im Sinne von, wir brauchen keine Büroflächen, weil jetzt haben wir alle Home-Arbeitsplätze, sondern dass eben diese agilen Arbeitswelten, diese New Work-Arbeitsplätze das richtige Alternativangebot ist. Und dass der Mitarbeiter entscheiden kann, komm, ich mache jetzt heute Vormittag Homeoffice und gehe dann ins Wochenende, weil ich am Freitag nur bis Mittag arbeite. Oder ich habe noch ein bisschen was daheim zu tun und verbinde das. Oder mir ist heute die Anreise zu unsicher, ich bleibe zu Hause. Dass das mehr, sage ich mal, auf die Belange und die Möglichkeiten der Mitarbeiter Rücksicht nimmt, aber nicht das Interesse der Firma verletzt wird. Und durch diese erhöhte Motivation und Leidenschaft und Integrität in die Firma, dass dadurch mehr geleistet wird als vorher. Aber das hat natürlich auch seine Grenze. Ich kann nicht nur im Homeoffice sein. Wir wissen alle, eine Sympathie, ein Verständnis, etwas antreiben, da brauche ich ein bisschen langen persönlichen Kontakt. Ich kann ein bestehendes Objekt laufen lassen. Ich kann mich abstimmen über Videokonferenz. Alles notwendig, aber auch mehr als zeitlich notwendig gewesen, dass wir da aufschließen. Aber die soziale Komponente, der überspringende Funke, der geht heute über die Videokonferenz meines Erachtens nicht so leidenschaftlich. Naja.
Vielleicht doch noch mal einen Schritt zurück. Ja. Ich Gerne. Bin ja, wie gesagt, nach wie vor beeindruckt von den Baukosten, zu denen ihr in euren Sanierungsobjekten arbeitet. Du hast ja mal mit Wohnen angefangen. Ja.
Richtig.
Wäre das jetzt nicht der Zeitpunkt, mit diesem Know-how wieder zu Wohnen zurückzugehen und konkurrenzlos günstige Produkte anzubieten?
Nee, ist nicht unser Geschäft.
Warum nicht?
Da bin ich ehrlich gesagt persönlich nicht mehr geeignet dafür, dass ich mich im kleinteiligen wohnungswirtschaftlichen Bereich bewege und mich mit Einzelkäufern beschäftige.
Okay, aber man kann ja auch global verkaufen.
Das könnte man, aber dann habe ich vorher auch das Mietergeschäft und die Gesetzgebung, die Rahmenbedingungen lassen es nicht mehr zu, dass wir uns auf die Qualität und auf die Tiefe konzentrieren, die wir jetzt hier an den Tag legen können im Gewerblichen.
Dann muss Deutschland weiter auf preiswerte Wohnungen aus dem Hause Schweiger Group warten.
So ist es.
Ja, danke für das spannende Gespräch.
Ganz herzlichen Dank dir auch, lieber Michael. War auch für mich sehr spannend.
Dann hat
mich
sehr gefreut. Sind wir gespannt auf die nächsten recycelten Immobilien in München.
Vielen Dank. Wir bleiben im Austausch.
Ciao.
Ciao.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.